Die Kommandantenstraße zu Berlin, halb schon Konfektions- und halb noch Zeitungsviertel, beginnt an der Leipziger Straße mit einem hübschen Blick auf die Bäume des Dönhoffplatzes, die jetzt kahl waren, und verliert sich in der Proletarier- und Fabrikgegend der alten Jakobstraße. Der Dönhoffplatz. Rechts, Tietz. Inventurausverkauf, Inventurausverkauf. Schuhwarenhaus Stiller. Noch billiger, Regenschirme. Alle beisammen. Viktor und Sachs und Resi. Ein Blinder mit Zeitschriften hockt vor Aschingers Destille für kleine Schnappaufs. Das beste Geschäft für künstliche Blumen. Im Frühling Ansteckblumen fürs Kostüm, im Winter Ballschmuck. Stettiner Sänger. Immer noch der große Lange und der kleine Dicke. Konditorei, Parfüms, Koffer und Wollwaren. Das geht alles noch. Aber im ersten Stockwerk beginnen die Sorgen. Der Handel geht zurück, alles direkt. Fabrik, Detailkonsument, wenn möglich Fabrikkonsument. Das ist die große Seite des Dönhoffplatzes. Drüben aber nach der stillen Seite hin, beinahe schon in der Kommandantenstraße, wo sich die kleinen namenlosen Geschäfte befinden, lag die Redaktion der Berliner Rundschau. Ein breites, langgestrecktes altes Haus, vier niedrige Etagen hoch, bekrönt an den Ecken von zwei Henkelvasen in griechischer Form. In der Mitte zwei überlebensgroße Stuckfiguren. Merkur und Minerva. Zwischen sich ein römisches Feldzeichen. Mit Merkur schien nicht viel los zu sein in dem Haus. Eine halbe Etage stand leer. Ob Miermann in diese Zeitungsredaktion eingetreten war, weil ihn die Minerva mit den Geschichtstafeln gelockt hatte, oder weil unter den Fenstern Rosengirlanden schwebten, stand nicht fest, wäre ihm aber zuzutrauen gewesen. Hingegen hätte es ihn sicher nicht verführt, dass Barockhelme mit Straußfedern die oberste Fensterreihe bekrönten, denn er hatte was gegen kriegerische Kostüme. Eine große goldene Jahreszahl im Giebel verkündete, dass das so überaus anständige Haus 1868 gebaut worden war. Unten befand sich eine kleine Konditorei, die hauptsächlich von Journalisten besucht wurde. Ein verräuchertes Lokal, schlecht gelüftet durch eine Klappe, die auf den Hof ging, in dem gerade unter der Klappe die Mülleimer standen. Der Hof war so eng, dass die Sonne höchstens bis zur zweiten Etage kam. Es war ewig dunkel in der kleinen Konditorei. Nur ein paar irisierende Tulpen und ausgebrannte elektrische Birnen beleuchteten das Ganze. Rote Marmortische standen da, kleine Holzstühle ohne Armlehne mit Rohrgeflecht. Aber der Wirt des Cafés war stolz auf geistige Kundschaft. Er kam aus Wien und hielt was von Journalisten, kannte jeden einzelnen Gast und, was noch wichtiger ist, seine Artikel. Über die völlig ausgetretene Treppe des Hauses kam man an einem Glaskasten vorbei, wo Anmeldung stand und ein ganz junger Mann saß, in die Redaktion. Der Mitarbeiter Emil Golisch, 30 Jahre alt, groß und weißblond mit ungeheuren roten Händen, stand am Telefon. Redakteur Miermann, etwa 20 Jahre älter als er, saß am Schreibtisch. Er hatte die Breite des Epikers und die Kahlheit des Humoristen. Ewig war sein Kragen voller Schuppen und nie dachte er daran, sich die Hände zu waschen. Er war ein Ästhet, aber nicht für sich selber. Er bekam es fertig, eine grüne Krawatte zu einem lila Anzug zu tragen, aber er konnte aus dem Gefühl der Hand schließen, ob eine Porzellanfigur aus den 30er oder den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts war. Seine Eltern hatten ihn in eine Kaufmannslehre gegeben, in der er es nicht aushielt und die höchstens dafür gut war, seine Lebenskenntnis zu erweitern. Da er nie sein Abiturium gemacht hatte, konnte er auch nicht studieren. So geriet er in eine Kunsthandlung, aber auch dort war er nicht zu brauchen. Er fing an zu schreiben. Seine Familie war froh, dass es nicht schlimmer mit ihm kam. Später, als er etwas arriviert war, immer mit Schulden aus früherer Zeit belastet, war man eher stolz auf ihn. Zwei Brüder waren banale Leute, ein Rechtsanwalt und ein Arzt, die reich heirateten, für den Fortschritt waren und nie einen Satz sagten, den nicht auch jeder andere ihrer Generation hätte gesagt haben können. Gulisch hörte auf zu telefonieren. Miermann sah auf die Uhr. Morgen ist Donnerstag, sagte er. Wenn meine Uhr richtig geht, ich habe nichts für die Donnerstagseite. Man müsste mal über die neuen Cafés schreiben. Was hilft mal? Heute, hic Rhodus, hic Salta. Hier ist Rhodus, hier versprühe dein Salz. Wollen wir noch mal nachsehen, ob gar nichts da ist, Miermann nahm einen gelben Aktendeckel mit Manuskripten aus der Schublade. Ah, ja, da ist ein begabter Artikel über den Matsch, aber es friert ja noch. Die Leute können alle nicht schreiben, keiner kann eine gute Reportage machen. Es fällt niemandem was Neues ein. Über die Toilettenverhältnisse in den Berliner Schulen sollte man mal was schreiben. Was soll ich bloß morgen als Spitze bringen? Mielke kam herein, der Metteur. Er hatte ein völlig nacktes Gesicht, da war kein Haar zu finden, weder in dem Gesicht noch auf dem Kopf. »Kratzfuß, die Herren, die Seite muss um 16:30 weg, jetzt ist 3 Uhr, also ran. Ich habe den großen Artikel über die Neubauten im Satz. Nehme ich den, ist die Seite voll.« »Der ist viel zu lang«, sagte Miermann schüchtern. Er sagte es schüchtern, weil Mielke der Mann war, der einmal zum Publizisten Haie gesagt hatte, zu Haie, der die berühmten Leitartikel schrieb. »Wenn Sie nicht kürzen, Herr Haie, streiche ich selber 20 Zeilen. Sie glauben gar nicht, wie schnell ich das mache, Herr Haie. Und merken tut's auch keiner.« Und als Stephanus Haie gelächelt hatte, hatte Mielke gesagt, »Sie glauben wohl, es merkt's einer von den Lesern. Och, Leser merken ja nicht merken Leser. Die Herren denken immer, es kommt drauf an, es kommt aber nicht drauf an.« »Ist mir ganz egal«, sagte Mielke, »das Blatt kann nicht warten wegen Ihnen und streichen ist besser als auf den Rand drucken.« Mielke ging. »Also, was machen wir?«, sagte Miermann. »Ich werde mal einen Kaffee bestellen«, meinte Gulisch. Der alte Schröder kam rein, Innenpolitik. Er trug noch einen Vollbart, einen grünen Lodenanzug mit Hornknöpfen und eine breite, schwarze Schleife statt einer Krawatte.
»Heute sah es böse aus im Reichstag. Ich glaube, die Regierung fällt. Es kommen die Rechten. Passen Sie auf. Die bewilligen dann alle Steuern, über die sie bei den Linken geschrien haben. Andere als Parteifreunde kriegen keine Arbeit. Pogrome, Todesurteile und Bürgerkrieg, ich kenne das. Wir werden was erleben. 5 Panzerkreuzer, Subventionen an die Deutschnationalen. Wir können einpacken.«
»Ich glaube nur, dass mit Wasser gekocht wird«, sagte Miermann. »Ich weiß, dass die Deutschnationalen so bestechlich sind wie alle anderen. Aber Miermann, Sie werden doch zugeben, dass...« »Ich gebe überhaupt nie etwas zu. Konsumsteuern, passen Sie auf, nichts als Konsumsteuern und Zölle, dass uns die Augen übergehen. Vielleicht sind Zölle das Richtige. Ach, Herr Miermann«, sagte Schröder empört, »seien Sie doch ernst. Sie verlangen zu viel vom Menschen. Ich soll mich immer zu aufregen, gegen Steuern für Steuern, gegen Zölle für Zölle. Bis morgen Nachmittag 5 Uhr rege ich mich nicht auf, es sei denn, es käme ein schönes Mädchen ins Zimmer.«
»Hättet früher Etatkritik treiben müssen. Der alte Richter,
Das war ein Mann. Der hat jeden Posten gekannt. Der hat den ganzen Etat studiert. Wir haben ein parlamentarisches System ohne einen Etatkritiker. Gulisch erhob sich. Wozu? Skandal machen trägt mehr ein. Beziehungen und ein Pöstchen, Sie haben Ihren Tick mit der Etatkritik, mit Ihrem alten Richter. Dreimal fette Borges als Überschrift. Da, der Kaffee. Zahlen Sie mir, Mann, oder bin ich dran? Ja, ich werde zahlen. Was wird mit der Seite? Sagte Miermann.
Schröder ging raus. Gulisch erzählte.
Wissen Sie, Herr Miermann, ich muss Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Da ist ein Mann neulich hausieren gegangen, hat sich bei den Direktoren großer Konzerne, die Schweizer sind, melden lassen, er sei ein Landsmann, Vertreter von Faber. Er bitte, seinen Bedarf an Faber-Bleistiften bei ihm zu decken. Die halfen auch dem Landsmann. Der Landsmann ging zu Faber, kaufte Stückerware und verkaufte den Dreck für gutes Geld. Eines Tages bat der Chef um Bleistifte. Er spitzte an. Nanu, dachte er, wie der Blei immer wieder abbrach. Schließlich wurde die Sache gemerkt. Der Landsmann hinausgeworfen.
Nein, sagte Gulisch, was ich auf der Reise alles erfahren habe. In Niedernestritz haben die Stadträte ein neues Rathaus haben wollen. Einer hat es dem alten Ratsdiener gesteckt, er solle 100 Mark bekommen, und der alte, so ein Tapergreis, so eine leicht besoffene Spitzwegfigur, der geht auch eines Nachts rüber und macht ein bisschen Feuerchen im Keller, spart nicht an Petroleum und nicht an Kleinholz, und das Rathaus brennt und brennt, die Feuerwehr wird erst am Morgen alarmiert, der Ratsdiener hat's nicht bemerkt, greift beschwörend ein, damit ja nicht zu viel Wasser verbraucht wird, und das Rathaus brennt auch glücklich bis auf die Grundmauern aus. Dem Ratsdiener aber wollte man plötzlich nur 50 Mark zahlen. Da hat sich der Mann natürlich schrecklich geärgert und ist aus Rache zur Feuerversicherung gelaufen und hat gesagt, dass er's Feuer gelegt hat und er wolle gern ins Zuchthaus gehen, aber so eine schreckliche Ungerechtigkeit wie mit den 50 Mark sei ihm noch nicht vorgekommen. Die von der Feuerversicherung hatten längst gemerkt, dass es sich um eine bessere Brandstiftung handelte, um ein schönes, wohl angelegtes Feuer. Aber sie hatten in Niedernestritz und Umgebung seit 15 Jahren keine Versicherung mehr abschließen können. Und so war ihnen das Feuer höchst willkommen. Denn als die Leute merkten, was die Versicherung für ein schönes Rathaus baute, da ließen sie sich schnell alle versichern. Da regnete es nur so Versicherungsanmeldungen. Die Versicherung war heilfroh und die Stadträte auch. Und allen war geholfen. Das ist eine schöne Geschichte. Vielleicht hat die Feuerversicherung auch noch den Stadträten was zugezahlt. Wie wäre denn das? Geschehen in Niedernestritz. Aber schreiben kann man sowas natürlich nicht. Ach, alle wirklich guten Sachen kann man nicht schreiben.
Schöne Geschichte, aber was wird mit der Seite?
Ich habe eine gute Idee. Mir hat neulich ein Bekannter von einem Volkskabarett erzählt, sei so ein guter Chansonsänger dort, müsste man mal hingehen, ist in der Hasenheide.
Ich habe nur schlechte Manuskripte. Getschökenschi Andor schreibt wieder mal über der letzte Droschkenkutscher.
Diese Pest, diese Berufsungarn, sagte Gulisch.
Seit September liegt ein Artikel über Wochenende da. Guter Artikel, aber seit der Artikel da liegt, ist schlechtes Wetter. Den kann ich auch nicht mitnehmen. Bei der Kälte kann man doch keinen Artikel über Wochenende bringen. Geht doch nicht.
Mielke kam wieder.
Ja, was soll ich denn nun machen, die Herren? Die Seite muss um 4:30 weg. Ich nehme den Artikel über die Neubauten und streiche selber, wenn die Herren nicht kommen. Kommt nicht drauf an.
Miermann saß da, ganz resigniert. Also gut, nehmen wir den Artikel über die Neubauten, müssen wir aber die Hälfte streichen.
Gulisch, Sie lassen einen aber auch immer sitzen. Wann wollen Sie den Artikel über den Volkssänger bringen?
Sicher nächsten Mittwoch, bei meiner Treu.
Das ist schon was. Wenn Sie sagen, Mittwoch in 8 Tagen, kann ich mich darauf verlassen, dass es Mittwoch in 8 Monaten wird.
Ich kann nicht auf Befehl. Es muss über mich kommen. Ich bin kein Tintenkuli. Ich bin ein treuer Diener des Gedankens.
Wenn's nächsten Mittwoch taut, bringen wir den Matschartikel. Sonst Ihren.
Gemacht.
Aber dass ich mich drauf verlassen kann. Die Seite wird immer schlechter. Euch fällt nichts mehr ein und von außen kommt nichts. Es gibt keine Begabung.
Ja, sagte Gulisch. Aber nur weil die Unbegabten überall beliebter und billiger sind. Je schlechter geschrieben die Zeitungen sind, hat neulich so ein Verlegerhengst gesagt, umso mehr werden sie gekauft. Wozu Talent?
Nicht-Talent mit etwas Sadismus gewürzt bringt viel mehr Geld ein. Ein genotzüchtigtes Mädchen ist beliebter als ein Satz von Goethe. Ob zwar Goethe immer noch geht. Briand hat ein Jahrzehnt im Petit Journal auf dem Schreibtisch gesessen und den Leuten Geschichten erzählt. Und auf diese Weise ist eine Zeitung entstanden. Er hat nie eine Zeile geschrieben. Dafür hat man ihm ein großes Gehalt gezahlt. Und zuletzt ist daraus Briand geworden. Aber die Verlegermeister haben ja keinen Schimmer von Schriftstellerei.
Und dann verschwanden sie im Setzersaal. Am nächsten Mittwoch fror es noch stärker.
»Hat man schon so einen Winter erlebt?«, sagte Golisch. »Wenn wir noch einen echten Golisch liegen hätten, über Frost und Eis oder über zugefrorene Seen in der Mark, würde es sicher tauen.«
»Hier ist der Artikel. Ich werde jetzt einen Kaffee bestellen. Kuchen? Ohne Kuchen?«
»Mit«, sagte Miermann.
»Mein lieber Miermann«, stürzte mit ausgebreiteten Händen und fliegendem Mantel der Schriftsteller Herzband, der sich Liefen nannte, ins Zimmer. »Was sagen Sie zu der herrlichen Kritik, die Otto Meißner über mich geschrieben hat?«
»Ich sage, dass ich die herrliche Kritik gelesen habe, die Sie über Otto Meißner geschrieben haben«, sagte Miermann.
»Ich kann nicht leugnen, dass diese Antwort geeignet ist, meine Eigenliebe aufs Tiefste zu verletzen. Ich gestehe, dass ich auf eine gotteslästerliche Weise eitel bin. Aber kann der Freund nicht den Freund loben? Ich frage Sie, soll der Freund nicht den Freund loben? Ja, ich bitte Sie, ist es nicht Pflicht, Kameraderie gegenüber der entgötterten, amusischen Welt zusammenzuhalten, wir paar geistigen, produktiven Menschen? Der Schriftsteller lobe den Kameraden, denn nur der Gleichgesinnte vermag, den Gleichgesinnten zu erkennen. Haben Sie schon mein Buch gelesen, verehrtester Herr Miermann? Dr. Buchwald sucht seinen Weg. Nicht gelesen? Eine politische Novelle höchsten Grades. Nichts Geringeres. Ich versichere Ihnen, liebster Herr Redakteur, nichts Geringeres wird abgehandelt als die Lösung der Beziehungen zwischen den Völkern. Ich werde es Ihnen senden. Der Schriftsteller muss der Handlungsreisende seiner eigenen Bücher sein. Der Schriftsteller muss ein guter Ruhmverwalter sein, denn der eigene Ruhm fördert den Ruhm der Nation. Die Eitelkeit des Schriftstellers ist berechtigt und nichts schädigt mehr seine allgemeine Schätzung, wie wenn der Schriftsteller das Gewerbe des Geistes selber niedrig einschätzt und verhöhnt. Denken Sie, meine Bücher sind in alle Kultursprachen übersetzt worden, sogar ins Irische. Ich habe anlässlich einer Reise in Bukarest eine 4-stündige Unterredung mit Bratianu gehabt. Ich kenne, sagte er, den sehr schönen Roman eines deutschen Schriftstellers namens Liefen. Ich stehe auf und verbeuge mich. Der bin ich. Welch ein Moment! Welch eine Erfahrung! Welch ein Glück! Bratianu hat einen deutschen Roman gelesen. Bratianu liebt diesen Roman. Bratianu liebt den Schreiber dieses Romans. Der Schreiber dieses Romans bin ich. Also, lieber Miermann, um Ihre kostbare Zeit nicht noch mehr in Anspruch zu nehmen, ich möchte Sie bitten, ein Wort über ein europäisches Ereignis zu bringen. Der große französische Rechtsanwalt und Dichter Paul Renier hat mir angeboten, mit ihm ein Drama über den Prozess der Sowjetunion gegen die Saboteure zu schreiben. Ich habe den Antrag angenommen. Wir werden in Kürze zu arbeiten beginnen. Es ist dies das erste Zeichen einer deutsch-französischen Zusammenarbeit über ein europäisches Thema. Ich
habe Ihnen dieses Ereignis in wenigen kurzen Worten umrissen. Hier ist die Notiz. Es wird ein internationales Stück. Bitte geben Sie es gleich noch ins Abendblatt.
Golisch sah währenddessen zum Fenster hinaus. Ein zu merkwürdiger Laden da drüben, dachte er. Jahrzehnte ein Konfektionsgeschäft, aber es ist eingegangen wie alle Konfektionsgeschäfte. Neulich hat eine alte Dame am Haus Vogteiplatz zu mir gesagt, »Nein, wie schrecklich, jetzt ist D. Levin auch nicht mehr. Seit 40 Jahren habe ich bei Mannheimer meine Mäntel gekauft. Jetzt komme ich von Karlshorst rein, will mir einen Mantel kaufen, ist V. Mannheimer nicht mehr da. Denke ich, gehst du zu D. Levin, ist Levin auch nicht mehr da.« Es war beinahe wie in der Revolution. Da haben sich die Menschen auch so einfach auf der Straße angesprochen. Später ist der Laden da drüben eine Weinhandlung geworden. Deutsche trinkt deutschen Wein, aber sie führten schließlich auch Bordeaux und jede Art von Schnäpsen. 6 Flaschen Wein für 5 Mark, selbst dafür wollten die Leute nicht. Bier ist billiger. Dann kam ein Küchenmöbelgeschäft, alle Sorten von Küchenmöbeln. Eschebachs Reformküche, 3 glatte Schränke nebeneinander, Glasschütten ohne Böden, daneben redliche alte Küchenbüffets, geschnitzt oder auch mit farbigem Glas. Geschäfte mit Anschaffungen gehen nicht. Der Mensch braucht Miete, Gas, elektrisches Licht, Feuerung und Essen, viel Essen, jeden Tag 3-mal neues Essen. Aber er kann lange Jahre mit einem Mantel gehen. Und Küchenschränke? Gibt's beim Trödler. Auch das Küchengeschäft ist verschwunden, dachte Gulisch. Und ein Restaurant ist gekommen. Aber es sind zu viel Restaurants in der Gegend. Gute Weinrestaurants. Aschinger, Brötchen frei, die Wurst 45 Pfennig, Löffelerbsen mit Speck 75 Pfennig. Dann ist die alte Münze da. Ein Bierrestaurant, ausgezeichnet, Fleisch und Gemüse getrennt, ein koscheres Restaurant und eine Fülle von Konditoreien. Es sind zu viele Restaurants in der Gegend. Neue können sich nicht durchsetzen. Das Restaurant ist verzogen und wieder hat der Laden leer gestanden, bis wieder ein Restaurant eingezogen ist. Junge Leute, die Mut haben und einen Rollmops ins Fenster legen.